Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Max Meister über die Startup-Szene mit Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 46 angelangt und nehmen auf am Donnerstag, den 24. April um 21 Uhr abends. Wie ihr euch denken könnt, wenn ihr mich hier bei der Intro hört, sind wir heute wieder mal zu zweit. Diesmal nimmt Max den April-Joker und ist nicht mit von der Partie. Maximilian, mit was beschäftigen wir uns heute?
Ja, heute haben wir einiges mit dabei. Unter anderem sprechen wir über das ETH-Spin-off Josepha, einen der besten und geheimnisvollsten VC-Fonds in ganz Europa, News bei OpenAI, aktuelle Zahlen von InnoSwiss. Und wir beantworten auch eine Hörerfrage und werden den HörerInnen so ein bisschen ausreden zu Gründen. Abschließend sprechen wir über die Transaktion der Woche. Und zwar ist es bei dem DeepTech-EPFL-Spin-off Sonix.
Sehr gut, dann starten wir den Podcast doch gleich mit einer News aus der Schweiz. Das ETH-Spin-off Josepha hat bei VentureKick die Stufe 3 erreicht und 150.000 Franken an Fördermittel erhalten. Sie wollen die Produktsuche im E-Commerce revolutionieren. Was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, Josepha oder Josepha will VerbraucherInnen neue Möglichkeiten schaffen, um Produkte online zu entdecken. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und dem maschinellen Learning wollen sie personalisierte Produktempfehlungen bieten, die weit über die traditionellen Suchfunktionen, wie man sie so kennt, hinausgehen. Als ersten Schritt können bereits Preisvergleiche gemacht werden auf ihrer Website.
Ja, wir haben uns Josepha auch einmal angeschaut. Das Team um Silvan und Josef hat eine richtige Such- und Vergleichsengine aufgebaut. Sie kombinieren dabei die Suchalgorithmen und KI, um die besten Resultate von allen Shops im Web zu finden. Und dann stellen sie quasi live im Hintergrund alle Produkte gut auf ihrer Webseite dar. Wir waren Ende letztes Jahr mit ihnen relativ eng im Kontakt. Da hatten sie bereits enormen Traffic auf ihrer Website und das in kürzester Zeit. Extrem gute Wachstumszahlen, also immer mehr Visitors auf ihrer Website und dazu auch noch super Kundenfeedbacks. Auch das Geschäftsmodell ist extrem clever aufgebaut, das hat uns positiv beeindruckt, aber da gehen wir jetzt mal nicht darauf ein, ganz alles erzählen wir hier auch nicht. Nun haben Sie 150.000 aus dem VentureKick-Programm erhalten.
Ja, ganz genau. Die meisten unserer HörerInnen kennen VentureKick, sehr wahrscheinlich würde ich mal sagen. VentureKick ist ein renommiertes Schweizer Förderprogramm, das wurde damals ins Leben gerufen von Beat Schillig, das Startups ja in der Frühphase finanziell unterstützt und ihnen, ich würde sagen, systematisierten Zugang zu einem breiten Netzwerk von Mentoren und auch Investoren bietet. Die Unterstützung durch VentureKick ist ein, ja, ist schon auch ein bedeutender Meilenstein für Josepha und unterstreicht das Potenzial der doch innovativen Lösung im E-Commerce-Bereich aus meiner Sicht.
Ja, auf jeden Fall, wenn VentureKick 3 gewonnen wird, dann schauen mal alle VCs auch auf das Startup, weil sie sehen, das hat schon einen gewissen Validierungsgrad erhalten, so einen halben ersten Teil des Ritterschlags. Dementsprechend Gratulation an Silvan und das Team. Es bleibt auf jeden Fall spannend, Josepha weiter zu beobachten. Kommen wir doch gleich zur zweiten News von heute. Hier geht es um einen der geheimnisvollsten Adressen in der VC-Welt, Hedo Sophia. Der Londoner VC hat laut mehreren Quellen mehr als 200 Millionen Dollar für einen neuen Secondaries Fund eingesammelt. Und das könnte auch ein großer Move für den europäischen Spätphasenmarkt sein. Was steckt dahinter, Maximilian?
Ja, Hedo Sophia ist ein echter Ausnahmeakteur aus meiner Sicht. Gegründet 2012, meine ich, von Ian Osborne, einem der, ich würde sagen, einflussreichsten, aber auch medienscheuesten Menschen in der Branche. Man sieht kein Pressestatement, keine Veröffentlichung. Die Website ist quasi nur eine Landingpage, also ist schon sehr interessant. Osborne und sein Team sind sowohl bei Investoren als auch bei Gründern bestens vernetzt und Hedo Sophia ist aus meiner Sicht einer der doch stärksten Fonds in Europa, über die eben kaum etwas bekannt ist. Sie waren ganz früh bei Spotify dabei, bei Uber, bei Alibaba und sitzen heute bei Monzo und Stripe noch im Cap Table. Und ja, sie haben auch einen sehr, wie soll ich sagen, einen sehr entrepreneurischen Aspekt. Die Insider wissen, glaube ich, von was ich spreche. Die nehmen sehr, sehr viel Skin in the Game. Und mit dem neuen Vehikel machen sie da noch einen klaren Schritt, auch einen strategischen Schritt in den Secondaries-Markt.
Ja, also so ein bisschen, wenn du so erzählst, wie Benchmark von Europa, so Topfonds und ein bisschen genau. Mysterious behind the curtains agierend.
Genau.
Ja, und das ist spannend. Die machen jetzt eben ein Secondary Fund. Das ist natürlich eine spannende These. Vielleicht ist es nicht allen bekannt. Willst du da mal kurz darauf eingehen, was ein Secondary Fund genau ist?
Ja, mache ich gerne. Also Secondaries erst einmal, das bedeutet eigentlich nur, dass die Anteile von bereits bestehenden Investoren werden durch weitere Investoren aufgekauft. Das ist quasi eine Secondary-Transaktion dann. Oft werden die von Mitarbeitenden, Angels oder von früheren Fonds abgekauft, die wiederum Liquidität suchen. Meist passiert dies mit einem Discount, aber diejenigen, die Liquidität suchen, nehmen den dann gerne in Kauf dafür, dass sie nicht noch 10 Jahre warten müssen, oder? Bis zum Exit. Der wesentliche Unterschied zu den direkten Kapitalrunden ist also, dass die Firma selbst nicht das Geld zum Investieren bekommt, sondern es wird wirklich abgekauft und das Geld fließt an die früheren Investoren. Und Hede Sophia fokussiert sich jetzt laut Sifted stark auf direkte Secondary Deals, also gezielte Pakete von Anteilen, gerade an Wachstumsunternehmen in den USA und auch Europa.
Ja, das ist natürlich eine spannende These, finde ich. Ich sehe aktuell extrem viele Business Angels und VCs, die aktiv nach Liquidität suchen. Ja, die zweite natürlich, um ihren LPs Kapital zurückzuzahlen, damit diese hoffentlich im nächsten Fonds auch wieder investieren und sie wieder neues Kapital deployen können. Mhm. Das höre ich eben auch viel bei LPs von Fonds in der Schweiz. Die sind im Jahr 9. Und die haben bisher noch fast keine Liquidität geschaffen für die Investoren. Also sind aktiv noch in allen Positionen und konnten die noch nicht veräußern. Und da könnte natürlich ein Secondary Fund wie der von Hedo Sophia extrem Abhilfe schaffen jetzt.
Ja, absolut. Das ist wirklich auch eine gute Antwort auf die Illiquidität in den Märkten letzten Endes. Secondaries sind einfach ein probates Mittel, genau dafür geschaffen, um Liquidität zu sichern und auch spannende Returns, ehrlich gesagt, für Secondary Fonds zu erwirtschaften, die dann ganze Portfolien kaufen mit einem Abschlag. Das sind interessante Fondsmodelle, ja. IPOs sind ja gerade in Europa immer noch vergleichsweise selten. Daher sind Secondaries auch oft der einzige Weg, aus Position auszusteigen und das investierte Kapital zu realisieren, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Series A oder Seed Investor bin. Interessant ist aber auch, dass auf der anderen Seite, dass die Unternehmen selbst auch Secondaries als Tool letzten Endes immer mehr nutzen. Gemäß einer neuen Umfrage von Legi habe ich mir aufgeschrieben, wollen 78% der Tech-Unternehmen in Europa, UK und den USA im Jahr 2025 Liquidität durch Secondaries schaffen.
Ja, da kannst du natürlich langsam mühsame Frühphasen VCs oder Business Angels aus der Cap Table kicken und einen Investor reinnehmen, der wieder langen Schnauf hat und genau weiß, wie man eine Firma hochskaliert und den Exit dann auch vorantreibt. Also bleibt spannend, was da kommen wird. Vielleicht hören wir dann auch von ein paar Schweizer Transaktionen von Secondaries in den Hedo Sophia Fonds. Kommen wir doch noch zur dritten News von heute. Hier schauen wir wieder mal auf OpenAI. Das Unternehmen prognostiziert einen Jahresumsatz von sage und schreibe 125 Milliarden US-Dollar bis 2029. Das ist eine extrem starke und steile Wachstumsstory. Was steckt dahinter?
Tja, wenn ich das wüsste, Key, ja. Nein, also wenn wir von OpenAI sprechen, dann denken alle an ChatGPT. Ja. OpenAI selbst sieht aber seine Zukunft in sogenannten AI oder KI Agents, also intelligenten Systemen, die komplette Aufgaben dann im Namen der Nutzer übernehmen, in kleinere Subaufgaben runterbrechen und lösen. Also von Buchung über Recherche bis zur direkten Interaktion mit anderen Software-Tools, mit dem Browser und so weiter. Man soll wirklich einfache Aufgaben und auch komplexere Aufgaben letztendlich stellen können. Und der Agent führt die einfach aus und man muss nicht mehr die einzelnen Schritte dahin, in Anführungszeichen, in Auftrag geben.
Ja, es ist also eine ganz neue Produktkategorie, die KI-Agenten. Und beispielsweise mit dem Operator Agent, der zum Beispiel für Nutzer Tische im Restaurant reserviert oder direkt Einkäufe auf einer Webseite vielleicht via Josefa erledigt. Da will OpenAI groß durchstarten und laut ihren Forecasts bis 2029 29 Milliarden Dollar Umsatz machen. Zugleich wollen sie weitere neue Produkte aufbauen, Shopping-Integrationen, Affiliate-Models und die sollen dann bis 2029 nochmals einen zusätzlichen Umsatz von fast 25 Milliarden in die Kassen spülen, wenn hier der Artikel von The Information korrekt ist.
Ja, und zu diesen, du hast erst 29 Milliarden Dollar genannt, dann dazu nochmal 25 Milliarden. Da kommen nochmal 54 Milliarden obendrauf durch prognostizierte Einnahmen von ChatGPT-Abonnementen und 20 Milliarden von APIs. Insgesamt also 125 Milliarden, hast du gesagt, ja. Das ist schon eine Hausnummer.
Sind wir mal ehrlich, ist das glaubwürdig? Ich meine,
ja, du.
Die sind ja noch nirgends auf dem Weg zu 125 Milliarden.
Ja, das fragt man sich eben schon. Die Zahlen sind ambitioniert. Sie sind jetzt nicht unrealistisch. Also es ist kein Ding der Unmöglichkeit. 2024 machte OpenAI allerdings rund 3,7 Milliarden Dollar Umsatz. Wenn die Userzahlen jetzt weiterhin explodieren und damit rechnen sie. Sie selbst rechnen mit 3 Milliarden monatlichen aktiven Nutzern bis 2030, oder? Dann gibt es Skalierungspotenzial ohne Ende. Facebook oder Meta ist da sicherlich ein Vorbild mit WhatsApp. Ich glaube, dass sie noch nicht bei 3 Milliarden sind, aber bei 2,5 vom Gefühl her oder so etwas. Also es gibt schon Referenzpunkte. Ich meine, es ist noch eine Weile hin bis 2029. Aber von 3,7 Milliarden bis auf 125, das ist schon noch ein sehr, sehr weiter Weg.
Ja, und dann ist auch immer die Frage, wie sie da mit der Zahlungsbereitschaft der Kunden umgehen, ob das dann immer noch die 20 Dollar oder mehr sind pro Monat, die da bezahlt werden sollen. Aber bleibt auf jeden Fall spannend. Vielen Dank für deine Einschätzungen.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Standortförderung Kanton Bern. Ob Firmengründung, Ausbauprojekt oder Ansiedlung, die Standortförderung Kanton Bern unterstützt Unternehmen mit vielfältigen Förderangeboten und einem Netzwerk von vielen Akteuren im Kanton Bern. Dieser Podcast wird präsentiert von Wenger & Feely, ihrer Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Feely begleitet GründerInnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Feely, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Dann gehen wir doch zum Schwerpunktthema über. Heute werfen wir einen detaillierten Blick auf die Fördermittel und Projekte von InnoSwiss im Jahr 2024. InnoSwiss ist die schweizerische Agentur für Innovationsförderung, sehr wahrscheinlich euch allen bekannt. Sie unterstützt KMUs, Startups und Forschungsinstitutionen dabei, wissenschaftsbasierte Innovation in marktfähige Produkte und Dienstleistungen umzusetzen. Das soll zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft beitragen. InnoSwiss hat in den letzten Tagen im Magazin Discover ihre Aktivitäten vom letzten Jahr zusammengefasst, auf die wir heute eingehen. Starten wir mit dem Überblick in die Finanzierung. Im 2024 hat InnoSwiss Fördermittel in der Höhe von 341 Millionen Schweizer Franken bewilligt. Wie ordnest du das ein?
Tja, also obwohl das ein Rückgang von 150 Millionen im Vergleich zum doch Ausnahmejahr 2023 ist, bleibt das Fördervolumen im mehrjährigen Vergleich durchaus hoch, finde ich. Klar, es gab einen Rückgang, aber der ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2024 keine neuen Beiträge für die Flagship-Initiativen zum Beispiel oder die Innovationsbooster genehmigt wurden.
Ja, aber von den 340 Millionen, da floss ja nicht alles in Startups. Wissen wir etwas darüber, wie viel in Startups quasi investiert wurde oder quasi mit wie viel Startups gefördert wurden?
Startups konnten vom Innovationscheck, von Startup-Innovationsprojekten und dem Swiss Accelerator profitieren insgesamt. Der Swiss Accelerator ist so ein bisschen der Schweizer Ersatz zum europäischen Horizon 21-Programm, bei dem Schweizer Startups wegen der bilateralen Verträge ausgeschlossen wurden. Im InnoCheck wurden rund 9 Millionen vergeben, habe ich mir aufgeschrieben. Für die Startup-Innovationsprojekte waren es 47 Millionen und aus dem Swiss Accelerator waren es mehr als 60 Millionen. Das macht jetzt knapp 120 Millionen. Die restlichen Beiträge flossen in nationale Innovationsprojekte, wo dann sicherlich auch einige Startups mit dabei waren.
Ja, das sind ja schöne Beträge. Und neben den direkten Beiträgen hat InnoSwiss auch maßgeblich ins Coaching von Startups investiert. InnoSwiss unterstützt Startups in drei Stufen und drei Arten von Coachings. Das ist das Initial Coaching, das Core Coaching und das Scale-Up Coaching. Und dabei flossen ja nun via Coaches, die InnoSwiss zahlt, nochmals mehr als 5,5 Millionen indirekt in Startups als Leistungen. Das kommt zusammen in mehr als 400 bewilligten Gesuchen. Das ist also eine große Nummer.
Ja? Auf jeden Fall. Also ich merke gerade, wir machen ja ordentlich Werbung für InnoSwiss. Das war jetzt gar nicht unsere Intention. Aber sie machen es halt auch einfach gut, ehrlich gesagt. Ja. Das Startup-Coaching-Programm verzeichnete im Jahr 2024 einen Rekord bei den Gesuchen. Und ich glaube, das waren über 500. Und das zeigt eben auch den wachsenden Bedarf an professioneller Unterstützung für junge Unternehmen. Es geht also nicht immer nur um das Kapital. Und auch, dass sich hier ein Ökosystem herauskristallisiert von erfahrenen Unternehmern, die dann Jungunternehmern auf ihrem Weg eine Stütze sein wollen oder ihnen helfen.
Ja, das finde ich natürlich immer extrem gut, wenn da ein Wissenstransfer stattfindet von den alten, eingefleischten und den jungen Unternehmen. Also können wir auch noch kurz sagen, unser Dritter im Bunde, der Max, der unterstützt auch Startups als InnoSwiss Coach. Er ist selbstverständlich als Scale-Up-Coach unterwegs und teilt sein tiefes Know-how, wie man Firmen skaliert mit seinen Coaches. Ich finde, InnoSwiss macht einen extrem guten Job und eine wichtige Arbeit zur Stärkung des Rückgrats der Schweizer Wirtschaft. Deshalb vielleicht ein bisschen Werbung auch mal okay von unserer Seite. Ich kenne sehr viele Unternehmer, die von InnoSwiss profitieren konnten und die meisten sprechen einfach wirklich Gutes über die Programme, nicht zuletzt, weil sie sie mit Kapital unterstützt haben. Und die konnten die meisten eben dann auch Fortschritte machen, dank Coaching, Mentoring oder eben dem richtigen Industriepartner, der ihnen da zur Seite gestellt wurde. Vielleicht noch erwähnenswert, du kennst sie auch gut, Maximilian, die Dominik Gruhl, die ist neu als CEO, also neu seit letztem Jahr, an der Spitze von InnoSwiss und sie scheint da wieder voll Gas zu geben und richtig aufzuleben. Wir kennen sie ja von früher, als wir bei Serpentine Ventures waren und da hat sie auch schon gezeigt, dass sie etwas bewegen will und ich denke, bei InnoSwiss ist sie jetzt da voll Gas dabei und am richtigen Ort. Wünschen wir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Und dann kommen wir doch jetzt zur Hörerfrage. Maximilian, willst du diese Woche übernehmen?
Das mache ich sehr gerne, ja. Erstmal Grüße gehen raus, Dominik. Gut, kümmern wir uns um die Hörerfrage. Lass mich kurz schauen, das ist eine sehr persönliche Frage, die viele angehende GründerInnen und Gründer beschäftigt. Anna aus Bern hat uns geschrieben und ich lese es mal vor. Ich überlege, meinen sicheren Job zu kündigen, um zu gründen. Freunde sagen, probier's doch einfach mal. Aber nachdem ich Alan Pönskens Artikel auf Business Insider gelesen habe, frage ich mich, ist Gründen etwas, das man ausprobieren sollte oder ein Weg, der radikalen Einsatz verlangt? Ja, das ist ein heißes Thema. Um es ein bisschen abzugrenzen oder einzugrenzen und ganz konkret auch auf deine Frage zu antworten, dann lass uns gerne darüber sprechen, was es braucht, ein Startup zu gründen, das einen professionellen Ansatz hat und Wachstumskapital aufnehmen möchte.
Ja, Ja, vielleicht noch kurz, für die, die ihn nicht kennen, Alan Pönskens ist Partner beim Early Stage VC Antler und die sind natürlich extrem viele Firmen, und haben auch schon extrem viele Firmen gebackt. Ich finde das auch eine extrem spannende Frage. Danke, Anna, dass du das aufnimmst. Und ich finde es natürlich gut, dass sich Bannerinnen hier hintersinnen und nicht einfach blind darauf loslaufen und gründen, ohne hier ein bisschen Second Thoughts zu haben. Also wichtig ist es zu verstehen, gründen mit dem Ziel, ein Unternehmen als führenden Player hochzuskalieren, mit oder ohne VC-Finanzierung, das ist kein romantischer Seitensprung. Es ist vielmehr ein Hochleistungssport, bei dem man alles gibt, um den Ironman oder was auch immer zu gewinnen und die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Sonst kommt man nie ans Ziel.
Ja, ich mag den Vergleich zwischen UnternehmerInnen und SpitzensportlerInnen eigentlich sehr gut, denn bei beiden hat man so ein bisschen eine romantische Sicht darauf und bei beiden ist es einfach, ist der Alltag teilweise brutal hart, oder? SpitzensportlerInnen müssen alles geben, um andere out zu performen, um besser zu sein, manchmal nur mit kleinen, wie soll ich sagen, mit minimalem Vorsprung. Und das ist eben auch genau gleich bei ambitionierten GründerInnen. Sie wollen in einem kompetitiven Markt letzten Endes gewinnen.
Es geht hier um Mindset, oder? Ein olympischer Athlet, der lebt für das Ziel und der passt sein Leben systematisch dem Ziel an. Nahrung, Trainingseinheiten, Wettkämpfe, die er oder sie bestreitet, you name it. Genauso machen das die besten Gründer und Gründerinnen. Sie ordnen ihr gesamtes Leben unter. Zeit, Finanzen, Beziehungen, ja, alles das wird dem Ziel ein Unternehmen aufzubauen, dieses hoch zu skalieren, untergeordnet.
Ja, und ich glaube, es ist gut, dass du auch so ehrliche Worte findest, weil das wird leider oft unterschätzt, das muss man so sagen. Und man wird natürlich motiviert von Familie und Freunden, von Startup-Programmen. Man sieht es im Fernsehen, ich weiß nicht, bekräftigt in der Idee, wage es und ja, mach den Schritt, mach ein Startup. Und es wird so ein bisschen normalisiert, als wäre das der einfach ein Karriereschritt wie jeder andere. Aber in Wahrheit bedeutet das Verzicht und Disziplin auf nahezu allen Ebenen. Wirklich harte Arbeit und oft stellt sich der Erfolg dann auch nicht ein.
Ja, wenn wir hier etwas konkreter werden, auf was verzichten die Gründer genau?
Ja gut, fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Zeit. Als GründerIn hast du keine 40-Stunden-Woche, das ist klar, oder? Du bist 24-7 im Kopf zumindest bei deinem Projekt, das sehe ich sehr oft und du arbeitest selbst und auch ständig, Urlaub, Freizeit, Wochenende, das fällt oft komplett weg.
Ja, und das spürst nicht nur du, das betrifft dein ganzes Umfeld, die spüren das genauso. Viele Gründer und Gründerinnen erzählen mir, wie Freundschaften eingeschlafen sind, Beziehungen zerbrochen sind, ja, eben weil sie keine Zeit mehr für diese Themen investieren konnten und dann irgendwann mal schläft es halt ein. Und das Umfeld, das versteht einem meistens eigentlich nicht, wieso ist jetzt da Diana oder Maximilian einfach permanent an der Arbeit und wieso können die nicht mehr abschalten und sind 24/7 an dieser Mission dran. Es geht hier nicht um die externe Erwartungshaltung, eben dass jemand als Unternehmer 24/7 dran sein muss, sondern eben auch um den Willen der Gründer, dies zu machen. Sie wollen alles geben und das beginnt mit der vollen Aufmerksamkeit und jeder Sekunde, wo man wach ist, wo man halt daran tüftelt, ob mental, programmiererisch oder an der Produktentwicklung, da hört man einfach nicht auf.
Das ist so. Und vielleicht untergeordnet, ich finde die Zeit persönlich wichtiger, aber untergeordnet kommt dann auch der finanzielle Aspekt. In der Anfangszeit gibt es kein Gehalt oder meist keins. Vielleicht lebt man dann von dem Ersparten oder vom absoluten Minimum. Irgendwie findet man einen Weg. Es ist aber ein kompletter, ja, wie sagt man, ein Exit aus dem System der Sicherheit, so wie viele von uns es kennen.
Als Mitarbeiter, oder? Ist das die Sicherheit?
Ja, klar. Zudem wird das ersparte Geld in die Firmengründung gesteckt, oft zur Produktentwicklung investiert, Bridge Financing und so weiter. Das darf man nicht, wie soll ich sagen, außen vor lassen. Und auch was dieser Aspekt mit einem macht, wenn man gerne auch Sicherheit mag.
Eben, dass dann nicht mehr das Netz von deinen Kollegen und Kollegen, die mit dir zusammenarbeiten, das dich auffängt, wenn du mal down bist. Du bist ein kleines Gründerteam, das alles macht, auf ganz wenigen Köpfen, CEO, Kundenservice, Buchhalter, HR, Zuständige für Verträge und das alles gleichzeitig. Und viele der Tasks sind immer neu und du musst diese Themenfelder extrem schnell lernen, auch wenn du sie noch gar nicht kennst und keine Erfahrung darin hast. Und dann wirst du gleichzeitig zum Multitasker und musst das beste Produkt entwickeln. Also ist schon eine Herkulesaufgabe.
Das ist so. Und was auch oft vergessen wird, ich habe es versucht so ein bisschen anzuschneiden, ist eben auch der mentale Druck, der auf GründerInnen lastet. Du bist einfach emotional an ein Startup gebunden, das ist klar, oder? Und wenn Kunden abspringen, Investoren absagen, du nur noch 3-4 Monate hast, um die Runde irgendwie zu sichern, das Cash zu sichern, die Co-Founder zweifeln, dann trifft es viele Personen auch einfach persönlich.
Ja, es reicht manchmal schon nur nachdessen bei Kollegen und da ein Kommentar, dass sie eben nicht wirklich an die Idee glauben. Und ja, das kratzt an der psychischen Stimmung. Ich habe auch einige Gründer erlebt, die waren jahrelang unter chronischem Stress, weil es eben nicht genau das Richtige war für sie, das Unternehmertum. Sie konnten nicht mehr schlafen, sie waren psychisch stets fast am Ende und trotzdem mussten sie jeden Tag aufstehen, voll motiviert aussehen, pitchen, Mitarbeitende motivieren, strategisch denken, ja, als würde in ihnen nichts vorgehen.
Das ist so. Und es wächst natürlich auch mit der Zeit die soziale Erwartung. Du musst Leader sein, visionär, authentisch sein. Dabei bitte normal und sympathisch und nicht angespannt. Das ist ein emotionales Minenfeld, oder? Dabei darfst du dir auch nicht, wie soll ich sagen, zu tief unter die Haut schauen lassen, sondern musst gegen außen extrem stark sein. Und ja, das ist sicher nicht einfach.
Ja, das ist eben auch eigentlich der Kern der Kritik von Alan. Gründen ist kein Lifestyle, es ist eine Identität. Und wer das missversteht, tut sich und seinem Umfeld keinen Gefallen, sondern reitet sich oft sogar in ein Burnout. Ich meine, wir als VCs, ja, ich würde schon sagen, wir kennen das relativ rasch, wer jetzt effektiv auf der Mission ist und wer da ein Unternehmen einfach mal gegründet hat aus Freude. Und ja, da muss man sich halt schon bewusst sein, will ich es wirklich machen? Mhm. Vielleicht haben wir hier jetzt ein bisschen negatives Bild für Leute gezeichnet, die sich mit der Firmengründung befassen. Aber sollte jetzt Anna also lieber nicht gründen?
Ja, das ist die Frage. Oder ich glaube, es ist gar nicht so ein negatives Bild. Es ist einfach die Realität letzten Endes. Es ist ungeschönt. Und weißt du, ich hatte mir noch so viel aufgeschrieben, was ich Anna jetzt noch mitgeben wollte irgendwie. Und wir könnten da noch stundenlang drüber reden. Ich glaube, es war mir einfach ein Anliegen, auch offene Worte zu finden. Ich habe das Gefühl, wenn du das wirklich spürst und sagst, hey, das ist wirklich mein Weg, klar, let's go. Warum nicht? Was ich dann einfach machen würde, ist, ich würde jetzt auch mit unseren Tipps und Tricks, sag ich mal, mit den Punkten, die wirklich ein Problem sein könnten, versuchen, für jede von den Herausforderungen vorab schon eine Lösung zu finden. Und wenn du Time-Management-Themen hast, wenn du, wie soll ich sagen, mental Druck fühlst und so, dann würde ich versuchen, mir ein Support-System aufzubauen bei jeder einzelnen von diesen Dimensionen. Wenn das sein kann, dass dir Workout gut tut, dann würde ich mir einen Trainer holen. Ich würde mich um meine geistige, mentale Stabilität kümmern. Wenn du pitchen möchtest, würde ich wahrscheinlich einen Coach oder einen Ratgeber suchen zum Freireden und so weiter. Einfach, dass man wirklich vorbereitet da reingeht und die Erfolgschancen gerade auf diesen weichen Dimensionen, sag ich mal, wo man auch scheitern kann, da einfach massiv erhöhst, weil du diese Themen gecovert hast und du kannst dich um das Produkt kümmern und Investoren zu begeistern und MitarbeiterInnen zu begeistern und diese anderen Themen hast du quasi schon gecovert. Also ja, wenn du das in dir fühlst, dass das für dich der richtige Schritt ist und du dafür brennst, unbedingt gründen, aber mit einem guten Support-System und wachen Augen und nicht so sehr der Hollywood- oder Silicon Valley-Romantik.
Ja, das sehe ich genau gleich. Ich meine, Gründen macht Spaß, wenn man ein bisschen ja, selbstgetrieben ist und diesen Antrieb hat. Da muss man das unbedingt tun. Und wie du gesagt hast, finde ich es ganz wichtig, dass man sich eben überall, wo man noch nicht fit auf den Themen ist, sich das bewusst ist und den Support holt, den man benötigt. Athleten haben Coaches, sollten Businessleute auch haben. Das haben wir schon mehrfach auch diskutiert. Wichtig ist, Gründen ist nicht ein Experiment, sondern es ist einfach ein bewusster Lebensweg, ja, quasi eine Berufung. Und vielleicht auch eben, wenn du Leute im Umfeld hast, die dir sagen, hey, mach's einfach, denk mal nicht an all die, sondern nimm dich ganz nach vorne und komm mit dir ins Reine und wird mit dir einig, willst du das wirklich tun? Willst du all in gehen? Wenn ja, tu es unbedingt. Das ist extrem befruchtend und wird dein Leben positiv verändern. Wenn nicht, pass auf. Es kann sich entwickeln, aber da würde ich halt einfach nicht blindlings Vollgas reinlaufen. So, ich hoffe, Anna, wir konnten dir die Frage beantworten. Wenn du noch tiefer ins Gespräch gehen willst, kannst du uns gerne kurz noch eine Mail schreiben und dann können wir mal zusammen telefonieren. Und ja, vielleicht hast du ja eine ganz spannende Business-Idee, die plötzlich bei uns bei Koyo auf dem Tisch landet.
Wir drücken die Daumen.
Kommen wir doch zur Transaktion der Woche. Heute haben wir die 1,8 Millionen Finanzierungsrunde vom Schweizer EPFL DeepTech Spin-off Sonix auf dem Programm. Willst du kurz erklären, was Sonix eigentlich genau macht, Maximilian?
Ja, gerne. Sonix will nichts weniger als die Art, wie Gamer weltweit miteinander sprechen und kommunizieren, komplett neu definieren. Und zwar mit einem KI-Audio-Kommunikationsprogramm in Echtzeit. Die Plattform bietet die niedrigste Latenz am Markt, kombiniert mit KI-basierter Audio-Optimierung. Und es kann natürlich auf mehreren Plattformen gleichzeitig laufen. Windows, iOS, Android ist klar. Das Ziel ist es, eine bessere Plattform als Discord aufzubauen. Das ist ein gewaltiges Ziel, wenn ich das einordnen darf.
AI Audio, das klingt mir jetzt mal so, als hätten Sie einfach das KI als Buzzword ins Konzept aufgenommen, weil Sie die Welle reiten wollen. Was wissen wir über den tatsächlichen technischen USB?
Das klingt tatsächlich so ein bisschen so. Sonix kombiniert KI-gestützte Rauschunterdrückung, eine automatische Sprachverbesserung, situative Klangmodulation, habe ich mir aufgeschrieben, und das alles live und in Echtzeit, beziehungsweise mit einer Latenz, und jetzt kommt eigentlich der wichtige Punkt, glaube ich, mit einer Latenz, die laut Angaben unter 20 Millisekunden liegt und somit unterhalb menschlicher Reaktionswahrnehmung ist.
Ja, zum Vergleich, gemäß den Angaben, die ich hier vor mir habe, Discord liegt je nach Server und Umgebung bei mehr als 100 Millisekunden. Und das für Casual Gamers okay, aber für ambitionierte Gamer und im E-Sports und bei Streaming-Kollaborationen ist das zu langsam. Das sind beides extrem stark wachsende Bereiche und da ist eben ein Lag nicht mehr toleriert, weil es dem anderen Team einen Vorteil gibt.
Das ist so. Genau das ist eigentlich der Punkt, oder? Da setzt Sonix an, gerade für E-Sport-Teams, die Timing auf Frame-Niveau brauchen, also wirklich Profisportler. Die KI analysiert in Echtzeit das Audiosignal und filtert dann Umgebungsgeräusche raus, ganz dynamisch. Und ja, sie wollen damit wesentlich besser sein als Discord. Discord ist eigentlich eine Allround-Community-Plattform. Die haben die Performance nicht in den Vordergrund gesetzt. Aus meiner Sicht ist sie wesentlich besser als die alten Systeme, die es gab, wie TeamSpeak zum Beispiel. Es klingt wesentlich besser. Da ist auch schon Rauschunterdrückung und so weiter. Aber es ist einfach nicht ganz so schnell. Es sind nicht diese 20 Millisekunden oder unter menschlicher Reaktionszeit. Und da setzen sie eben an. Der USP ist, dass sie E-Sports-Teams, Streamer, die um wirklich Millionen von Preisgeldern competen oder im Wettbewerb sind, wirklich eine Software liefern, die gerade diese minimalen Vorteile bis ans Limit eigentlich ausnutzt. Wie zum Beispiel auch in der Formel 1. Da wird auch alles gemaxt, oder? Und ich glaube, das ist der USP.
Ja, man sieht, du kennst dich in dem Bereich aus und ja, da leuchten deine Augen auf, wenn wir mal ein Gaming-Startup haben. Ich finde auch spannend am Ansatz eigentlich, dass Sonix, so wie das Discord in ihren Anfängen auch gemacht hat, jetzt auf Community setzt. Sie haben auch bereits 25.000 registrierte Nutzer auf ihrer Beta-Version, die seit Ende 2024 live ist. Ja, vielleicht willst du noch mal ein bisschen in die Nutzergruppe kurz eingehen.
Ja, mache ich. Aber vielleicht vorher noch kurz zum Community-Aspekt. Ich glaube, ganz ehrlich, das ist auch der Weg, wie man im Jahr 2025 Produkte verkauft. Ob jetzt SaaS-Produkte, ob E-Sport-Solutions oder ob du einfach einen Run-Club gründen möchtest hier in Zürich und dann tolle Aufnahmen machst und das dann auf Instagram über Communities Stories erzählst, ist es irgendwie einfach dieser Ansatz letzten Endes. Und sie bauen auch Communities, klar, das ist der Weg. Sie arbeiten aktuell mit E-Sport-Teams wie Carmine Corp oder Wildcard Gaming zusammen, sind an der Creator-Community sehr aktiv, versuchen da die Leute zu befeuern, dass sie die Stories raustragen letzten Endes und haben auch erste Integration bei Turnieren schon gezeigt. Also genau da, wo sie ihren USP definiert haben. Und laut eigenen Angaben wächst die aktive Nutzerbasis monatlich zweistellig. Ja. Zudem machen sie sich sehr clever bei der Zielgruppe beliebt. Gamifizierung des Feedbacks, Co-Creation und jetzt sogar Crowdfunding für Gamer, also Co-Ownership der Plattform selbst durch die Community.
Ja, gute Überleitung. Schreiten wir doch zur Finanzierung des Unternehmens. Die Crowdfinanzierungsrunde, die wird bei Omnium durchgeführt. Genauere Angaben dazu dürfen wir hier jetzt noch nicht preisgeben. Die werden dann auf der Webseite aufgeschaltet. Und für alle, die sich jetzt noch nichts anschauen wollen und mit 500 Stutz dabei sein wollen, könnt das gerne auf Omnium mal anschauen. Wir machen aber hier jetzt nur Werbung und keine Anlageempfehlung. Die Firma TYXIT AG, unter welcher die Sonix App entwickelt wird und vertrieben wird, wurde im 2019 gegründet und hat seither mehrere Finanzierungsrunden umgesetzt. Die erste Finanzierungsrunde war im November 2021 und wenn unsere Angaben hier stimmen, hat damals BAS, also Business Angels Switzerland, beziehungsweise den Angels investiert, und zwar ungefähr 1,5 Millionen bei einer Bewertung, die gemäß unserem modellierten Cap Table bei rund, lass mich kurz nachschauen, 2,5 Millionen Pre-Money lag.
Ja, damals ist auch der heutige CEO Nicolas Abela eingestiegen. Der ist seines Zeichens Serial Entrepreneur und hat im Gaming-Bereich bereits einige Erfahrungen. Die zweite Runde, also die Seed-Runde, folgte dann ein Jahr später im November 2022. In dieser hat Privilege Ventures den Lead übernommen und Ace & Company aus Genf kam als neuer Co-Investor dazu. Das sind schon Ace & Company und Privilege sind schon wirklich Heavyweights im Ökosystem. Haben einen guten Fang gemacht. Und ja, darüber hinaus haben auch einige im Startups-Ökosystem bekannte Angels mitgemacht. Man liest bekannte Namen auf dem Cap-Table. Die Bewertung dieser Runde war damals bei knapp 5 Millionen Pre-Money, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, und dann kam im 2023 eine weitere Finanzierungsrunde zustande, von der eigentlich sehr wenig bekannt ist, auch uns nicht. Sie wurde nirgends kommuniziert, aber wenn ich die Daten hier richtig interpretiere, war das wahrscheinlich eine Bridge-Round, bei der Investoren, die mitgemacht haben, durchaus günstig zu mehr Anteilen kamen. Wie so oft im 2023. Aber dazu haben wir leider keine genauen Angaben, wie gesagt. In der aktuellen Runde vom April 2024, da wurden vor allem Darlehen in der Höhe von 1,8 Millionen bei einer Bewertung von etwas mehr als 7 Millionen Pre-Money gewandelt. In der Runde haben sage und schreibe 31 Investoren, die sind uns bekannt, mitgemacht, wobei der kleinste knapp 5.000 Franken da investiert hat und der größte Investor mehr als 400.000, also einen großen Teil der Runde übernommen hat.
Ja, dann wird die Firma bereits wahrscheinlich schon ein relativ langes Cap-Table haben. Eventuell müssen sie den dann auch nochmal aufräumen, wenn sie wirklich mit den noch größeren VCs zusammenarbeiten wollen und Wachstumsinvestoren. Das Thema Broken Cap-Table hatten wir ja mal in einem der letzten Podcasts, aber das sind natürlich nur Mutmaßungen.
Ja, Genau. Insgesamt hat das Team um Nicolas bereits mehr als 6 Millionen aufgenommen und mit dem neuen Kapital aus der Runde und der Crowdfunding-Kampagne wollen sie ein Gamified-Layer aufbauen. Dann wollen sie gezielt in den USA und in Südkorea skalieren. Das sind zwei der aktivsten Gaming-Märkte. Und parallel dazu wollen sie ein SDK bauen für Game-Studios, damit Sonics als Native-App quasi in die Spiele integriert werden kann. Das finde ich natürlich schon ein schlauer Move, eine Deep-Integration hier anzustreben. Aber sicher auch ein langfristiges Projekt, wenn man da die Zyklen der Spieleentwicklung anschaut.
Ja, absolut. Und langfristig ist das richtige Wort. Sie wollen langfristig zu einer All-in-One-Audio-Lösung werden. Ich werde das mit Spannung weiterverfolgen. Ich persönlich nutze immer noch gern Discord, um mit meinen Lübecker Freunden zu quatschen. Schauen wir mal, ob ich immer mal umsteigen muss. Aber das ist doch ein gutes Schlusswort, Guy. Was meinst du?
Ja, eben. Ich würde jetzt da noch das Letzte dazu geben, Hobby-Gamer gegenüber Profi-Gamer. So, das wäre es gewesen mit Burn Rate, dem VC Insider-Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch unsere Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.